Es kann ganz überraschend sein, wenn man ein Stück Brot nimmt und man beißt rein und dann merkt man, ja, es ist luftig. Die Konsistenz, die ist in Ordnung. Es ist gut aufgegangen, gut gebacken. Eigentlich ist alles in Ordnung, aber es schmeckt nicht. Es ist fade. Es hat keine Würze, weil das Salz fehlt. Also wenn das Salz vergessen wird, dann kann man sagen, das Brot, auch wenn man sich noch so darum bemüht, es schmeckt einfach nicht mehr. Denn das Salz ist ein ganz wichtiger Geschmacksträger oder halt eben ein Würzmittel. Und weil das Salz schon so wichtig ist und wenig ausmacht zwischen halt eben nicht gewürzt, salzlos sein, dem richtigen Geschmack zu haben oder dann auf die andere Seite hinaus zu fallen und versalzen zu sein. Aus dieser Wichtigkeit heraus hat Jesus das Bild von Salz genommen, um zu erklären, wie das ist mit den Christen, die in der Welt sein sollen. Aber lesen wir doch gleich diesen Text, der im Matthäus-Evangelium drin steht, im Kapitel 5, in den Versen 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, sodass sie allen im Hause Licht gibt. Genauso lasst euer Licht vor allen Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das hat Jesus gesagt zu all den Jüngern und all den Leuten, die bei ihm waren. Dass wir, auch, es gilt auch uns, wir sollen das Salz sein und Licht sein in dieser Welt. Und Salz und Licht, das sind zwei ganz starke Bilder, welche auch noch eine ganz tiefe Aussage mittransportieren. Konzentrieren wir uns zuerst einmal auf das Salz. Die Wichtigkeit, die haben wir ja vorhin schon angeschnitten, wo man gemerkt hat, also wenn Salz fehlt, dann schmeckt es fade. Wir haben es da angeschnitten. Aber es gibt noch zwei Aspekte, die ganz spannend sind und welche diese Wichtigkeit noch weiter unterstreichen. Der eine Aspekt ist, dass unser Körper Salz braucht, um zu leben. Die Zellen, unsere Zellen, die arbeiten nur, wenn der Salzgehalt ca. 1% von der Körperflüssigkeit ausmacht. Wenn es weniger ist, dann können die Zellen nicht mehr arbeiten. Natürlich, wenn es zu viel ist, ist auch nicht gut. Also die gute Ausgewogenheit, die sollte darauf geschaut werden. So ist halt eben aber auch, damit kann man es feststellen, das Salz für jeden wichtig. Der zweite Aspekt ist, dass man mit dem Salz konservieren kann. Man kann Speisen haltbar machen und vor dem Verderben schützen. Zum Beispiel kennt man es mit dem Pökeln, wo man das Fleisch pökelt, mit Salz halt einreibt und durchtränkt, damit dann das Salz nicht verschimmeln, nicht sich zersetzen kann. Und so ist das Salz ein Zeichen der Dauer und ein Schutz vor Verderben. Wenn man jetzt diese Wichtigkeit sich nochmal so präsent hat, dann ist eigentlich auch nicht verwunderlich, dass das Salz im Alten Testament eine ganz große Rolle spielt oder gespielt hat. Es ist so wichtig, eben aus all diesen Gründen, dass das Opferfleisch, bevor es geopfert werden durfte, also bevor es irgendwie verbrannt werden durfte oder halt Gott gewidmet wurde, musste es zuerst gesalzen werden. Gott hatte also das Salz als ein Symbol genommen, der die Nötigkeit aufzeigt zum Leben. Es braucht das Salz zum Leben. Und gleichzeitig aber auch einen Schutz bietet vor dem Verderben und natürlich auch ein Zeichen ist des Bewahrens, ein Zeichen für die Ewigkeit. Dafür hatte Gott das Salz genommen und darum wahrscheinlich eben auch die Anweisung gegeben, salzt das Opferfleisch. Und nun sagt Jesus, ihr seid das Salz der Welt. Das ist ein Zuspruch an uns Christen. Ihr seid es. Ihr seid das Salz von Gott. Also ist es Gott, der uns gesalzen hat. Es ist Gott, der uns schaut und Salz gibt. Und so haben wir das Salz in uns drin. Wir sind salzig. Salzig für die Welt. Dieser Zusatz ist wichtig. Wir sind nicht salzig für uns, um unter uns zu spüren und zu sagen, ja gut, ich bin jetzt salziger als du oder du bist salziger als ich, jetzt muss das ausgleichen oder irgendwie. Wir sind auch nicht für Gott gesalzen, dass wir für ihn würzig sind, sondern die Salzigkeit zeigt sich im Umgang mit anderen Menschen, mit Nichtchristen, mit Menschen, die halt eben nicht glauben. Und da soll dann das Salzgehalt spürbar werden, dass die anderen merken, ja, da ist was anderes. Da ist was, was den Unterschied ausmacht zwischen fade sein und einen Geschmack haben. Und jetzt macht Jesus den Zusatz, wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Mit diesem Satz haben sehr viele Menschen Mühe, es zu verstehen. Denn das Salz, das kann eigentlich gar nicht unsalzig werden. Natriumchlorid, das ist die Bezeichnung oder die chemische Zusammensetzung von Salz, das bleibt Natriumchlorid. Es kann sich in der Natur nicht zersetzen und sagen, gut, es zerfällt jetzt in diesen und jenen Bestandteil und dann hat man halt nicht mehr Salz. Das geht nicht. Salz ist Salz. Und es bleibt salzig. Und das ist auch ganz wichtig für uns zu merken. Aber wieso hat dann Jesus diese Aussage gemacht? Und dann noch das Beispiel hingefügt, wenn es nicht mehr salzig ist, dann kann man es nur noch nehmen und wegschütten. Und es zertreten. Dazu müssen wir wissen, die Bewohner von Israel, damals aber auch noch heute, die beziehen eigentlich ihr Salz aus dem Toten Meer. Es wird von dort genommen. Also man sieht auch so schön, wie es so sein kann, dieses Bild oben rechts, das zeigt so einen Salzklumpen vom Toten Meer. Und dieses Salz, wenn es jetzt nicht raffiniert ist, wenn es nicht veredelt wird, dann ist da nicht nur Salz drin, sondern auch Kalk, Magnesium und Pflanzenreste. Beim Bild sieht man auch noch so schön ein paar Pflanzenteile, die da sich so anlehnen oder hineingegliedert sind. Das Spannende ist, wenn man sich so überlegt, Kalk und Magnesium, wenn die vermahlen werden, sind die auch weiß, sind die auch pulverförmig. Sie sind eigentlich auch salzfarbig. Wenn jetzt also dieses Salz vom Toten Meer einfach genommen wird, zermahlen wird in kleine Stücke oder halt als Pulver und dann wird es feucht, weil man es irgendwie auf einer großen Menge lagert, dann besteht die Gefahr, und es ist wahrscheinlich auch eben früher vorgekommen, dass sich das ganze Salz ausgeschwemmt hat. Durch die Feuchtigkeit wurde es weggetransportiert. Und übrig hat man eine salzfarbige Masse, welche man zwar immer noch als Salz bezeichnen würde, weil man hat ja Salz hingelegt. Aber wenn man es dann gekostet hat, hat man gemerkt, es ist nicht mehr salzig. Und dieses Pulver dann, dieses weiße, salzfarbige Pulver, konnte man dann halt eben wirklich nur noch nehmen und wegschütten. Auf die Straße kippen und zertreten. Was will uns dieser Vergleich also sagen? Gott ist es, der das Salz ist. Er ist es, der salzig macht. Und dann ist es gut darauf zu achten, dass man Gott nicht verlässt, sondern sich durch seine Botschaft würzen lässt. Und dabei muss man nicht die Angst haben, ja, was passiert jetzt, wenn ich mich jetzt da irgendwie gegen Gott irgendwie auflehme oder so, nimmt er mir dann Salz weg. Das macht Gott nicht. Er gibt Salz, aber nimmt es nicht mehr zurück. Er entzieht uns das Salz nicht. Wenn es aber geschehen sollte, dass die Botschaft von Gott verlassen wird, ist natürlich auch das Salz weg, weil er dann ja ausgeschlossen wird. Und dann ist wirklich die Frage da, womit kann man denn noch würzen? Es geht nicht. Und das ist eben diese Aussage, was da Jesus macht. Ohne Gott kann man nicht würzig sein in dieser Welt. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass gesalzen wird. Damit halt eben Menschenherzen auftauen, sich würzen lassen und halt eben sich auch dann zu Gott hinwenden. Die Wichtigkeit besteht also für die anderen. Und das wird dann im zweiten Teil von unserem Text noch deutlicher erklärt. Halt den Teil mit dem Licht. Der zweite Teil fängt da nicht genau gleich an wie der erste Teil, wie beim Salz. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid es. Auch hier wieder ein Zuspruch. Ihr seid es. Es ist eine Zusage, die uns Jesus da macht. Ihr seid das Licht der Welt. Gott ist das Licht und er gibt dir sein Licht. Er legt es in dich hinein, dass du anfängst, Gottes Licht dann auch auszustrahlen, weiterzugeben. Gott gibt uns also einen Auftrag, dass wir strahlen sollen, dass wir in die Welt hinaus leuchten sollen. Und gleichzeitig befähigt er uns auch damit, indem er uns sein Licht in uns hineinlegt, damit wir es auch wirklich können. Und da kommt dann auch wieder der Hinweis, versteckt das Licht nicht. Eine beleuchtete Stadt wie Frankfurt, die sieht man schon von Weitem. Wir haben da auch ein Bild, das ist so dieses Bild da unten links, wo man sieht, ja, so diese ganz hohen Türme, die sieht man schon von Weitem. Wenn man in der Nacht auf den Horotskopf geht und es ist ein klarer Himmel, dann kann man vom Horotskopf genau sagen, ah ja, genau da ist Frankfurt. Frankfurt kann sich also nicht verstecken. Man kann sich an Frankfurt orientieren und sagen, gut, Frankfurt ist da und sich in der Dunkelheit orientieren. Und so ist es dann eben auch das Gleiche mit der Lampe. Wenn wir eine Lampe anzünden, dann sollen wir sie nicht verstecken. Denn das hat eben gar keinen Zweck. Ich habe da so eine schöne Öllampe mitgenommen. Wenn man die jetzt so betrachtet, dann kann man wirklich sagen, die ist wunderschön. Wenn ich jetzt hier so draufstelle und dann sage, seht ihr diese schöne Öllampe? Die hat doch so eine schöne Farbe und sie leuchtet so hell und es ist doch immer so schön, das so zu sehen. Und jetzt ist sie auch geschützt, dass dir ja nichts geschieht. Dann muss man sagen, es bringt nichts. Die Lampe hätte man genauso gut weglassen können. Gleichzeitig besteht auch die Gefahr, wenn es zu lang versteckt ist, ist sie aus. Das Licht ist weg. Darum halt eben hat das Jesus so genannt und dann gesagt, damit es wirklich eine Wirkung hat, soll sie hinaufgesetzt werden, soll sie in die Höhe gesetzt werden, damit sie ein Raum beleuchten kann, damit das Licht durchdringen kann. Und so ist halt eben da dann die Aufforderung. Oder macht da Jesus eine Aufforderung. Und das ist spannend. Es ist das erste Mal in diesem Text, dass Jesus uns da eine Aufforderung weitergibt. Er fordert uns auf, lasst euer Licht leuchten. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir halt eben unser Licht nicht verdunkeln, nicht zumachen. So wie man es vielleicht, wie man es die einen oder anderen erlebt haben während der Kriegszeit oder wie es mir auch immer wieder erzählt wird, dass man zumachen musste und schauen musste, dass kein Licht nach außen dringt. Das sollen wir als Christen eben nicht machen. Sondern das Licht, welches in uns ist, wirken lassen, nach außen dringen lassen. Hinaus, aus unserer Komfortzone hinaus. Hinaus zu den anderen Menschen. Oder halt eben, wie es Jesus gesagt hat, hinaus in die Welt. Aber Wie können wir leuchten? Dazu gibt Jesus auch einen Hinweis. Er sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Die guten Werke für andere Menschen oder halt eben an ihnen, die leuchten in der Dunkelheit. Die können die Leuchtkraft haben, in die Dunkelheit von anderen Menschen hineinzuleuchten, dass sie merken, also da ist irgendetwas anderes, da ist irgendetwas, das würde man doch normalerweise nicht tun. Werke und Taten, wie zum Beispiel sich die Zeit nehmen für jemanden, mit ihm zu telefonieren oder Kaffee zu trinken. Für ihn da zu sein. Ihm zu helfen, wo der andere die Not hat, wo er sagen muss, ich kann es nicht mehr weiter, ich kann nicht alleine, es geht für mich nicht, ich bin hilflos da. Dass da dann jemand anders sagt, ich erbarme mich dir und komme dir entgegen. Zum Beispiel auch, indem man für jemanden betet, wenn der andere dann halt eben nicht mehr die Kraft hat. Wir kennen das Ganze eigentlich unter dem Wort der Nächstenliebe. Dass wir die Nächstenliebe haben und zeigen. Und diese Nächstenliebe ist für uns eigentlich, oder sollte für uns eigentlich normal sein. In unserem ganzen Leben. Weil wir die Liebe von Gott erfahren haben. Denn Gott hat uns die Liebe gezeigt. Weil Christus uns halt eben so geliebt hat, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Und diese Liebe ist nicht zu übertoppen. Und wenn wir das wertschätzen und wissen, mein Leben ist ein Geschenk von Gott. Es ist mir neu geschenkt worden. Dann ist es auch einfacher, sich für andere einzusetzen. So, wie wir halt eben auch verschiedene Beispiele haben auf der Textleinwand. Und da gibt es noch viel mehr. Aber wie diese Textbausteine jetzt schon die Leinwand hell gemacht haben, eigentlich strahlen in die Dunkelheit hinein von der dunklen Wand, so erhellen auch unsere Werke für andere unser Umfeld. Damit dann die anderen merken oder erkennen können, das Kreuz, welchem wir nachfolgen. Und das ist eigentlich auch das Ziel der Werke. Dass andere Menschen Jesus kennenlernen können und ihm nachfolgen können. Und nicht, dass wir gut bei Gott dastehen, sondern halt eben, dass die anderen mit uns zusammen an Gott glauben und ihn preisen, ihm Danke sagen, ihn loben. So ist das Salzsein und Lichtsein. Nicht etwas, was man sagen kann, das ist was Einzelnes oder für nur Einzelne, eine einzelne Tätigkeit, sondern eine zusammenhängende, voneinander abhängende Tätigkeit, welche ihre Wurzeln oder ihren Grund in Gott hat und es auch bei ihm bleibt. Amen.